Heute beim großen Niemand muss ein Promi sein, Promis unter Palmen Spezial, drei Engel für Basti. Der epische Kampf zwischen Claudia Obert und Desi Renick. Was denken die anderen eigentlich? Um ganz genau zu sein, was denkt eigentlich Eva Sia? Weil die haben wir heute im Interview. Und viele andere Themen. Hört doch mal rein.
Niemand muss ein Promi sein. Präsentiert Promis unter Palmen. Der offizielle Podcast zur Sendung mit Dr. Elena Gruschka und Max Richard Lessmann-Gonzalez.
Hallo und herzlich willkommen zu Niemand muss ein Promi sein, das Promis unter Palmen Spezial nach der Ausstrahlung. Oh mein fucking Gott, Max Richard Lessmann und ich, meine Wenigkeit Dr. Elena Gruschka, wir haben es geguckt mit euch zusammen und ich bin fix und fertig, Max. Wie geht's dir denn?
Ich bin richtig,
ich habe ein Gefühl,
unfassungslos.
Ich hatte Weihnachten mit meiner Familie, habe ich im Gefühl, ein bisschen. Mir ist ganz schlecht.
Ich kann so mit Tobi sagen, das ist doch nicht normal.
Ja, und ich muss auch...
Ich habe das Gefühl, dass Tobi ist der Repräsentant des Zuschauers. Er zeigt, was wir alle fühlen.
Ja, nee, ich glaube, der Zuschauer sitzt da auch und frisst Popcorn und schreit und feuert die Leute an. Ich glaube, die Zuschauer lieben es auch ein bisschen, wenn Leute sich so doll streiten. Aber für mein zartes Gemüt...
Ja, du hast recht. Es ist eine Mischung aus Schill und Tobi.
Ja, ich bin...
Bisschen mordlüstern und ein bisschen, fassungslos.
Ich bin die Mischung aus Schill und Frau Obert, einfach nur wegen Suff und... aber fangen wir am Anfang
Zotigen
an,
Sprüchen.
Wo es anfing. Es fing ja auch eigentlich direkt am Anfang an, ne? Also es ging ja direkt los eigentlich.
Und ich fand diesen Anfang wirklich richtig genial, dieser Gegenschnitt, also Applaus auf jeden Fall auch an das Schnittteam, diesen Gegenschnitt von dem Miracle Morning und den guten Wünschen. Wahnsinn. Und dann immer Claudia Obert mit dieser wahnsinnig lustigen Gesichtsmaske und der aufziehende Streit, das fand ich schon sehr, 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 sehr gut. Und dann hat es ja auch nicht lange gedauert, bis es richtig geknallt hat. Also ich glaube... Natürlich sind die Hauptstreithähne der heutigen Sendung Claudia Obert und Desi Renick gewesen.
Nein! Also ich fand, mancher war ganz schön das kleine Blasebalg am Feuer.
Total. Das ist nämlich auch das, was ich jetzt sagen wollte. Das fing nämlich damit an, wie er da saß und quasi schon so gestichelt hat, dass selbst Tobi, der ja so ein People-Pleaser ist und sich eigentlich gar nicht traut, was zu sagen, gesagt hat, jetzt reicht's auch mal. Ich möchte, weil es damit angefangen hat, schon die erste Frage stellen, was ist eigentlich die Agenda von Matthias Mangiapane? Was will der eigentlich? Warum ist der so wütend? Was soll das denn?
Also ich glaube tatsächlich, dass er aus dem Dschungelcamp noch weiß, dass er damit Screentime bekommt. Also ich glaube, das ist ganz klar ein Learning gewesen. Der hatte ja doch relativ viel Sendezeit, ne? Beim Dschungelcamp.
Ja, das stimmt, ja.
Und wurde immer wieder dazu befragt. Aber ich bin mir ehrlich gesagt auch noch nicht so ganz schlüssig, ob es tatsächlich wir hier einen Choleriker vor uns haben, der einfach durchknallt und nicht anders kann, oder ob das ein Act ist. Und ich glaube aber dadurch, dass er das im Zimmerchen auch weitermacht, wenn er quasi nicht in Rage ist, sondern er macht das ja auch in ruhigen Momenten, fängt er an zu sticheln und zu lästern.
Es ist sein Hobby.
Es ist sein Hobby und es ist sein Beruf. Das ist eher nicht sein Hobby.
Und
wenn er Choleriker wäre, wäre es sein Hobby, aber es ist sein Beruf, im Trash-Fernsehen zu sein. Und das ist ja auch, muss man ihm ja da wirklich sagen. Also wenn es ihm einfach so passieren würde, so wie, ich glaube nicht, dass es wie bei Elena Miras ist, der das einfach so passiert. Ich glaube schon, dass er sich das ausgedacht hat, dass er diese Rolle übernimmt. Weil was hat er sonst? Ne, was sollte er sonst für eine Rolle sein? Ich glaube auch aber trotzdem, dass er sich hinterher nicht gefällt da drin.
Ja, das frage ich mich nämlich auch. Also, weil, was für deine These spricht, ist, dass er auf jeden Fall so viel Selbstreflexion besitzt, von sich selber als die Pest zu sprechen oder schlimmer als die Pest sogar, sagt er. Ich bin schlimmer als die Pest, mich wird sie nicht so schnell los. Also, er merkt schon, dass er unangenehm ist auf jeden Fall. Das ist ihm schon klar. Interessant wird es dann wirklich... Ja, an dem Punkt, den du gerade angesprochen hast, wie er das eigentlich selber findet, wenn er das so sieht.
Ich glaube, es ist ein klassischer Fall von, ich bin halt einfach so.
Ja.
Weißt du? Ich bin halt so, ich bin authentisch. Und ich glaube tatsächlich, das ist alles für die müde Mark. Also ich glaube schon, dass er einfach weiß, dass er so besonders weit kommen wird und dass der Zuschauer ihn so mag. Das glaube ich schon auch. Und ich glaube auch, dass er Desiree gefallen will, ne? Tatsächlich.
Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich ist es das. Also bei Desiree und Claudia, da kann man den Konflikt ja so ein bisschen besser verstehen, ne? Und auch die Wut, die vielleicht Desiree auf eine Eva hat oder so. Also auch nicht so richtig ganz. Nicht
also man kann
Zügen,
ihn verstehen
ja Konflikt,
im Sinne von,
lange schon hinzieht.
Man versteht die Wörter, die sie sagt. Man versteht, es gibt quasi einen tatsächlichen Grund.
Ja.
Aber ob der ausreichend ist, um sich so zu verhalten, ist die Frage. Aber ich weiß schon, was du meinst. Also auf jeden Fall so bei ihr weiß man den Grund, ob man das jetzt auch so machen würde. I doubt it.
Man weiß so ein bisschen, worauf es hinausläuft. Was so der Punkt, was der Fixpunkt der Aggression ist. Und das fehlt mir bei Manjapane. Wir werden sehen, ob wir noch einen finden. Ich finde es ja auch spannend, das zu sehen. Da sitze ich dann schon mit Popcorn auch da.
Ja.
Weil der tut mir auch nicht so, das ist zum Beispiel jemand, der tut mir nicht so leid.
Nein, der tut
normalerweise mir auch nicht so leid. Leute, die so gefangen sind in diesen cholerischen Anfällen, wie eine Elena Miras, die tut mir wahnsinnig leid, wenn ich mir das angucke. Und bei Manjapane, der nimmt uns das quasi ab. Also man findet es so unsympathisch, wie er so ist. Also es ist eigentlich, er spielt seine Rolle auf jeden Fall gut.
Aber
er ist ein guter Bösewicht.
Aber es spricht dafür, dass es ihm nicht einfach so passiert, dass er nicht darin gefangen ist, sondern dass er das quasi extra macht. Aber um jetzt nochmal am Tag zu bleiben. Also wir sind am Frühstückstisch und die unterhalten sich über irgendwas. Ich weiß nicht genau was. Und dann sagt, es geht, glaube ich, darum, irgendwie um Job. Ich kriege es nicht mehr ganz hin, was Job irgendwann zu Desiree Nick gesagt hat. Und dann sagt Claudia Obert den Satz, wen ihr alles kennt, der euch aber nicht kennen will. Und geht weg.
Was ein sehr guter Spruch ist.
Und sie geht weg und dann rastet er aus.
Manjapane.
Rastet aus. Ja. Und Desiree rastet aber auch so schlimm aus. Und das verstehe ich tatsächlich nicht so wirklich. Also da muss, entweder hat sie sich dann reingesteigert, um auszurasten. Du willst dich jetzt aufregen, hat mein Vater manchmal gesagt. Und das stimmt ja auch, manchmal will man sich ja auch einfach aufregen. Die wollten einen Eclair produzieren. Und
ein Eclair.
Dann kommt Claudia Obert wieder, sie stehen auf. Und es ging dann darum, um immer diese Kommentare und hinterm Rücken reden und immer dieses quasi Sticheln und Retzen. Also sie werfen ihr dann quasi so eine Art von Aggression.
Diese Genick vor.
Ja.
Sie wirft, diese Genick wirft Claudia Obert vor, diese Genick zu sein.
Ja, eigentlich genau das. Und dann gibt es quasi irgendwann sogar fast Handgreiflichkeiten. Also es gibt Handgreiflichkeiten, kann man so sagen.
Das fand ich tatsächlich auch wirklich krass, weil man ja irgendwie denkt, wenn man davon ausgeht, dass diese Genick auch quasi ein Rollenbewusstsein hat, ne? Und so ein bisschen weiß, sie ist jetzt, das ist so ihr Ding, sie zieht das von Anfang an durch. Das ist jetzt der zweite Moment, wo ich mir nicht mehr ganz sicher bin, ob sie noch komplette Kontrolle über ihre Rolle hat. Das erste Mal war, als sie so angefangen hat zu weinen, als Tobi sie durch hat rutschen lassen und jetzt diese Handgreiflichkeit. Da ist es so ein bisschen mit ihr durchgegangen. Da hatte sie nicht mehr die volle Kontrolle,
das
oder?
Das weiß ich jetzt nicht. Das glaube ich ehrlich gesagt schon. Ich glaube schon, nimm deine Fresse aus der Kamera. Ich finde halt auch krass, was für Wörter fallen. Also wirklich die hässliche Kröte, die Bitch. Ich meine, so haben sie dann Luda. Ich meine, das haben sie dann hinter Eva so genannt. Da kommen wir nachher noch zu. Die ja auch gleich bei uns zu Gast ist. Du hast sie ja im Vorfeld einmal interviewt und die befragen wir auch zu ihrem Aus.
Ich habe mit ihr gesprochen und sie sagt interessante Sachen. Das kann ich schon mal
anteasen.
Sehr interessante
Sachen. Auf jeden Fall. Aber auf jeden Fall fallen für mich teilweise zu harte Wörter, die auch nicht wirklich lustig sind. Die alte Schachtel, das ist mir, ich glaube, das ist genau der Punkt. Mir sind teilweise, wenn die jetzt irgendwie lustig benennen würden, aber es ist teilweise richtig verletzend und unter die Gürtellinie, auch wie sie die Obert benennen und besagen, was ich jetzt auch gar nicht unbedingt wiederholen möchte. Aber es ist danach auf jeden Fall, die Stimmung ist extrem im Keller. Alle sind total aufgebracht. Tobi weint. Jotta sitzt fassungslos mit seinem absolut zugebotoxten Gesicht vor dem Producer und sagt, also wenn er irgendwie einen Sohn hätte oder wenn er das als Sohn sehen würde, muss man ja auch sagen, diese René hat ja einen Sohn, würde er sich so schämen. Also die sind fassungslos und das ist natürlich ganz, ganz toll. Und an dieser Stelle bedanken wir uns natürlich bei Desiree Nick und auch bei Manjapane und auch bei Frau Obert, dass sie solche Fernsehmomente kreieren, wenn Tobi und Jotta fassungslos im Trash-TV sitzen und Carina weint, weil sie das alles nicht mehr aushalten. Toll.
Und Roland Schill sich wahnsinnig darüber freut.
Roland Schill reibt sich die Hände. Aber er sagt es ja auch ganz offen. Das ist großes Kino und er würde die immer da behalten, weil ohne die ist doch langweilig so.
Ja.
Wie geht's weiter?
das nächste ist das Spiel, oder? Als nächstes wird das Spiel gespielt, das mit den Eiern, ja. Das Eierlegenspiel. Basti Jotta, der sein Kostüm so schön findet, dass er es gar nicht mehr ausziehen will, der den halben Tag noch in diesem Eierlegekostüm rumgelaufen ist und sehr sexuelle Bewegungen gemacht hat, dass er am Ende auch noch kommentiert hat und gesagt hat, er hätte an seine Freundin gedacht, beim Eierlegen. Durch dieses Eierlegenspiel ist er zum Kapitän geworden, wenn ich das richtig im Kopf habe, ne? Oder nee, Manjapan ist Kapitän geworden durch das Spiel und er ist der Zweite.
Genau,
gewesen.
Die beiden.
Ich krieg's nicht mehr ganz zusammen. Genau, so war's. Und danach ist ja quasi auch schon das Koffergate passiert, oder?
Aber eine tolle Trailer-Szene. Ich habe schon mal für dich gepackt und dann fliegt dieser Koffer die Treppe runter. Was ja das Geilste daran ist, dass Claudia Obert es nicht mitbekommen hat. Und man mit
das finde ich wirklich auch so toll. Ja. Auf allen Ebenen wahnsinnig toll, weil ich muss sagen, das fand ich wirklich auch, das war zu doll. Also das ist fand einfach wirklich auch zu doll
das
gewesen.
Das ist einfach brutal gewesen. Es war aggressiv und brutal und eigentlich war eine Violation.
Ja.
Und
aber umso süßer fand ich, dass Basti Jotta, wie du schon gesagt hast, dafür gesorgt hat.
Und Eva.
Mit Eva zusammen, ja. Dass sie es nie bemerkt hat, dass es passiert ist. Das hat so ein bisschen was, finde ich, gehabt von so Kindern, also sowas ganz Rührendes, von so Kindern, die nicht mitbekommen, also die versuchen, den Streit der Eltern zu schlichten. Und dann der Vater hat irgendwie was ganz Schlimmes gemacht und dann die Kinder reparieren das dann ganz schnell, damit die Mutter das nicht merkt, damit der Streit nicht weitergeht.
Ja,
das fand ich irgendwie wirklich, das hat mich echt gerührt.
Aber da unterschätzt du den Jotta. Und die Nick hat das, glaube ich, dann, als sie dann am nächsten Morgen da sitzen, ich springe jetzt ganz kurz dorthin, wenn sie mit dem Manjapane nochmal alle einmal durchnudelt, da sagt sie ja, der Jotta, der ist kalt und ehrgeizig und berechnend und der lügt einem ins Gesicht und lächelt mit den Augen, aber er lächelt nicht mit den Augen. Ich glaube auch, dass er das gemacht hat, um Desi Rindig eins auszuwischen, dass sie quasi diesen Streit nicht weiterführen kann. Dass er ihr quasi
du meinst,
damit
dass er eher so den Wind aus den Segeln nimmt und damit auch Screentime?
Ja, glaube ich auch. Ich glaube, es stimmt auch, dass dass er Claudia Obert schützt. Aber ich glaube, es war auch eine absolute Genugtuung, dass es kein Payoff für Desiree gibt. Dass sich die Claudia einfach nicht aufregt, weil natürlich wollte sie, dass sie sich aufregt.
Ja, aber Basti Jotta kann man wirklich nicht vorwerfen, dass er nicht mehr mit den Augen lachen kann. Du hast es schon als Schönheitschirurgin auch angemerkt, da ist einiges passiert.
Auch an den Lippen ist einiges drin. Ja, aber ich meine...
aber ich muss sagen, ich freue mich über den. Ich finde den irgendwie gut. Ich finde den irgendwie auch in dieser Sendung bis jetzt... auch, also obwohl er ja am wenigsten Jotta ist, ne?
Ja, aber das, jein. Also ich finde, das kommt dann schon bei dem Spiel, wo er dann so genervt ist die ganze Zeit und so herrisch wird, wenn er so herrisch wird und so der Anführer sein will.
Ja, das stimmt.
Da ist er schon der Jotta. Ja. Und auch morgens und unter dem Kreis der Frauen, wenn er bei denen im Zimmer ist und dann drücken sie ihm die Pickel
und
aus.
Ihn, und ihren seinen Penis zeigen will, aber doch nicht.
Ja,
ne? Aber ich meine, das fand ich aber schon interessant, wie die da auch drauf so reagiert haben, ne? Dass die das auch wirklich anscheinend interessant fanden und auch wirklich... also auch erotisch
fanden. Ja, ich glaube auf jeden Fall, dass sie alle ein bisschen in den verknallt sind. Das sieht man doch, wie sie auch aus Langeweile und glaube ich aus Bock, aber die finden ihn, glaube ich, alle ganz, ganz toll.
Das finde ich wirklich interessant. Das find ich schon interessant. Ich kenne in meinem näheren Umfeld, ich weiß nicht, wie es dir geht, keine Frau, die Basti Jotta attraktiv oder erotisch findet.
Nein.
Nicht mal erotisch.
Nee. Da kann er noch so trainiert sein. Also da ist für mich tatsächlich, sind für mich andere Werte spielen auch eine Rolle. Und dieses Miracle Morning, wenn dann auch die Eva Thea auf seinen Schultern steht und so, die macht das ja auch wirklich gerne mit. Also ich habe schon ein Gefühl, die bewundern ihn so ein bisschen und finden ihn irgendwie toll für seine Attribute, die Trash-Helden nun mal zu Trash-Helden gehören, wie Muskeln.
Die Attribute von Panem quasi.
Ja, das. Genau.
Um den Gag auch nochmal zu machen.
So, also wir sind aber jetzt bei denen im Bett. Die drücken ihm ganz eklig den Pickel auf. Da wird noch gesagt, dass es Sperma
den
sein
könnte. Pimmel aus.
dass es Sperma sein könnte.
Ja.
Alle vergöttern
und
ihn.
Und sind auch alle ein bisschen angegeilt. Also alle vier sind von dieser Pickelnummer irgendwie ein bisschen angegeilt.
Ja. Super eklig, finde ich so ekelhaft. Ich finde Pickel ausdrücken so eklig. Ich finde es eklig, das gut zu finden. Ich finde es eklig, zu machen. Und ich finde alles daran schlimm.
Ich auch. Ich bin komplett deiner Meinung. Habe ich nie verstanden, werde ich hoffentlich auch. Ich werde nie so verzweifelt sein, dass es mich erotisiert, wenn jemand mir einen Pickel ausdrückt. Oder ich mir das auch nur wünschen würde, dass das passiert.
Oder dass du einen ausdrückst.
Oder dass ich das will. Dass,
dass du einen ausdrückst. Nee, komm, wir hören auf darüber zu reden. Das ist richtig eklig. Ich bin auch froh, dass sie darüber wenigstens so eine Palme gemacht haben. Über die Eier von Schill, die Kolionis.
Die Corleone.
Also was hat Chill eigentlich die ganze Zeit gemacht? Chill reibt sich einfach nur die Hände und es findet einfach alles geil. Ich habe irgendwann gemerkt, dass er so, dann, es gab einen Punkt, wo irgendjemand zu ihm an den Tisch kommt und man hört nur man hört ihm quasi im Hintergrund sowas wie, ja, wenn während der Menstruation der Frau, der Mann dann mit ihr schlafen will, ist einfach so random, glaube ich, redet der nur über Sex, nur. Also es ist, glaube ich, sein einziges Thema. Ich habe ja übrigens mir vorgenommen, in dieser Folge etwas über Ronald Schill zu machen, das möchte ich an dieser Stelle mal machen, weil natürlich ist der irgendwie der nette, lustige Onkel im Hawaii-Hemd. Aber ist er ja gar nicht. Und vielleicht muss man unseren Hörern, und das ist kein Shaming, weil ihr müsst das nicht wissen, weil das tatsächlich schon eine Weile her ist. Aber Ronald Schill war damals Richter gnadenlos in Hamburg und ist ein höchst rassistischer, schrecklicher Mensch, kann man einfach so sagen. Der hat als Richter ganz, ganz rassistische Urteile gefällt. Es ist jemand gestorben in seiner Obhut, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, weil er damals erlaubt hat, dass Brechmittel bei Drogen, die dann angewendet werden dürfen. Und ein Schwarzer ist daran gestorben, an diesem Brechmittel, um eben so Sachen, Kokainkugeln und sowas wieder auszuspucken, was normalerweise als Körperverletzung gelten würde. Und auf jeden Fall ist es auch interessant, dass man jetzt, ja, wenn man ihn so kennenlernt, von ihm sagen würde, dass er überhaupt nicht rassistisch oder irgendwie homophob oder irgendwie diskriminierend wäre, sondern dass er eigentlich ein offener, netter, lustiger Onkel ist. Aber ist er halt nicht. Und das ist sehr interessant, dass so jemand dann im Trash-TV landet und da sein Fähnchen wieder einen ganz anderen Wind hält. Das zeugt einfach von einem schlechten Charakter, kann man einfach so sagen. Und der hat eine Partei gegründet, eine wirklich rechtspopulistische,
die Schill-Partei,
eine rechtspopulistische Partei, wo es ganz viel um Säuberung von Kiezen und ganz viel um gegen Ausländer, gegen Schwächere, vor allem gegen Schwächere einfach grundsätzlich ging und gegen quasi die, die nicht so ganz in der Gesellschaft stattfinden, gegen Obdachlose. Es wurden sehr unangenehme Wörter wie Säuberung und sowas benutzt und das ist einfach ein ganz klarer Rechter gewesen. Und ich sag mal so gewesen, man kann es jetzt irgendwie nicht mehr so genau wissen, aber es wundert einen auch so ein bisschen.
Ja, also man könnte, also ich glaube, dass er auf jeden Fall, du hast das gerade eben mit dem Charakter angesprochen, ich traue ihm auf jeden Fall einen ganz verdorbenen Charakter zu und dann eben auch so in die Richtung, dass ihm eigentlich alles egal ist. Ja. Er hat ja auch gesagt, für Geld mache ich alles, dass er im Prinzip gar keine Überzeugung hat und das ist ja am Ende eigentlich das Allerschlimmste, was man überhaupt über einen Menschen sagen kann.
Macht dass
und
er Geld quasi alles.
Das in Kauf nimmt, das zu... Ja.
Er war dann sogar Innensenator von Hamburg irgendwann und dann hatte er tatsächlich auch schlimm mit Kokain zu tun und auch mit vielen Frauen und auch Gelder veruntreut und so. Und dann hat Ole von Beuys, der ja homosexuell ist, hat dann Sanktionen oder wollte ihn irgendwie, mein Gott, ich kann überhaupt gar keine Sprache mehr, aber wollte dann gegen Schill vorgehen und dann hat Schill gesagt, wenn du das machst, dann oute ich dich als schwul. Und dann hat Ole von Beuys das selber gemacht, schnell.
Ja.
Mieser Typ.
Mieser Typ, auf jeden Fall.
Deswegen werden wir den nicht ausgeschiedenen Gast bei uns im Podcast haben. Weil wir sind ja eigentlich nicht, wobei wir sind schon auch politisch, aber wir sind natürlich eher linkssozialistisch eingestellt als jetzt rechts. Kann man einfach so sagen.
Ja, ich glaube einfach, es ist grundsätzlich die Frage, ob man Menschen wie Roland Schill eine Bühne geben will. Ich glaube, in dem Moment, in dem er sich da so, also so zum Affen macht, ne, und auch in diesem Adam sucht Eva-Format, es ist ja auf eine gewisse Art und Weise, da vermischen sich ja so ein paar Sachen. Es ist ja auch ein bisschen eine Genugtuung zu sehen, dass jemand, der ja politisch so eine hohe Stellung hatte, Innensenator von Hamburg war, so auf die Schnauze quasi fällt, dass er am Ende im Trash-Fernsehen.
Ja, und er wurde quasi entrichtert und entbeamtet. Also er darf wirklich auch tatsächlich nie wieder als Richter arbeiten. Und dass so jemand dann wirklich im Trash-TV landet, ist schon auch interessant.
Aber wie gesagt, in dieser Folge gab es gar nicht so viel von ihm. Ne? Er hat gar nicht so viel gezeigt. Also bis auf, wie gesagt, die Smalltalks über die weibliche Menstruation, die zwischendurch nur so am Rande zur Geltung kam. Was aber dann direkt passiert ist, ich glaube, da hast du schon ein bisschen kurz drüber geredet, war die große Lästerei, der Rundumschlag von
Manjapane und die Sirenik, wo wirklich alle nochmal ins Kreuzfeuer gekommen sind, alle nochmal.
Das ist aber zweimal. Das war einmal im Schlafzimmer oben und einmal noch unten auf der Liege.
Ja, und auf der Liege, da fing das ja so ein bisschen so an, dass Manjapane ins Taktieren gekommen ist. Und da haben Desiree und er einmal komplett aneinander vorbeigeredet.
Also, da ging es darum, ob man Janine jetzt nominieren soll, weil sie verletzt ist oder nicht. Ja. Das war der Punkt, ne?
Ja.
Und da haben sie sich zugestimmt, aber gar nicht verstanden.
Also Manjapane hat gesagt, man muss sie nicht nominieren, weil sie so schwach ist und sie sich eh von alleine erledigt. Guck mal, wie sie da läuft. Die ist doch durch, die ist doch fertig. Die pfeift auf dem letzten Loch. Ich meine, gut, vielleicht war die tatsächlich krank und man hat das nicht mitbekommen. Ihr ist doch die ganze Zeit kalt. Die schleppt sich hier schon mit so einer Decke durch die Gegend. Das fand ich auch schon ein bisschen witzig, muss ich auch sagen. Und Desi Rinnick dachte, dass man sie erledigt quasi, weil sie so schwach ist. Dass man sie quasi nominiert, weil sie so schwach ist. Dann haben sie wirklich Eva Thea gesagt, die ist ganz schlimm. Sie ist ein Luder, eine Kröte. Sie biedert sich immer an und sie ist eine Bitch vielleicht. Sagt auch.
Also ich finde, da sind wir wieder bei diesem großen Thema Authentizität oder nett sein. Also ne, jemandem vorzuwerfen, dass er nett ist, obwohl er jemanden nicht mag. Das finde ich so einen komischen Vorwurf. Das ist doch einfach normal, dass man vielleicht nicht direkt mit gezogenem Messer aufeinander losgeht, auch wenn man sich nicht nett findet und dann sagt, ja, die mag die gar nicht, die ist nur oberflächlich nett zu denen. Ja, so what?
Aber
auf diesen Grundsätzen basiert unsere fucking Gesellschaft, dass man nett ist zu Leuten, die man nicht mag.
Ja,
weil sonst hätten wir nur Mord und Totschlag.
Aber ich glaube, da geht es schon darum, ob du lästerst über jemanden und hintenrum quasi was anderes sagst. Ich frag mich,
aber das haben wir zumindest nicht gesehen.
Findest du das, Eva Thea? Weil ich meine, beim Bachelor war sie ja doch ein bisschen durchtriebener, ne?
Ja.
Ist Eva Thea eine Bitch? Nein, das kann man natürlich so nicht sagen, aber ist Eva Thea vielleicht doch ein bisschen durchtriebener, als wir denken?
Also ich kann mir ganz gut vorstellen, wir haben sie, wie gesagt, in drei Formaten gesehen. Ich habe mit ihr auch genau darüber geredet. Und ich glaube, dass sie, was das angeht, ein bisschen eine Wandlung durchlaufen hat, weil beim Bachelor, da war sie ein bisschen durchtriebener, sie hat dann auch bei diesem großen Wiedersehen nochmal Jenny und André darauf angesprochen, dass sie ja Sex hatte mit André, das kam auch nochmal so von hinten, so ein bisschen sneaky, dann war sie bei Promi Brother, hat da wahnsinnigen Stress, hat sich die ganze Zeit gestritten mit Chris, da sind richtig die Fetzen geflogen, ich kann mir vorstellen, dass sie sich einfach auch vorgenommen hat, dass sie anders als der Manjapane sich gedacht hat, ich möchte nicht so sein.
Das hat sie, sagt sie doch sogar
Ziel
am Schluss.
Hat, freundlicher, ne, zu sein.
Sie weint doch am Schluss und sagt sogar, dass die Leute mich mal anders sehen und ich einfach mal gewinne. Aber wollen wir sie vielleicht einfach jetzt mal hören an dieser Stelle? Das Interview mit dir, was ihr gemacht habt. Die Qualität ist wieder so ein bisschen
Corona-bedingt,
nicht super perfekt,
ne? Aber
es reicht.
Dafür ist der Inhalt umso schöner. Ich begrüße ganz herzlich bei uns im Podcast die leider als zweites ausgeschiedene Eva. Hallo Eva.
Hallöchen.
Eva, wir haben alle über Social Media mitbekommen, du hast dich leider Gottes mit dem Coronavirus infiziert und warst jetzt längere Zeit in Quarantäne. Wie geht's dir denn jetzt gerade?
Ja, das stimmt. Ich habe mich mit dem Coronavirus leider infiziert. Und mittlerweile geht es mir allerdings schon wieder besser. Es ist ja jetzt einige Wochen her und ich darf jetzt auch wieder raus, bin aus der Quarantänezeit entlassen sozusagen. Und da tut ein Spaziergang im Wald oder im Park natürlich sehr, sehr gut. Und ich bin froh, es so überstanden zu haben.
Gilt ja vielleicht auch für deine Zeit bei Promis unter Palmen. Du bist jetzt leider Gottes schon sehr früh ausgeschieden. Wie geht es dir denn heute damit, dass du so früh rausgeflogen bist? Tut es noch ein bisschen weh oder bist du auch da froh?
Ich war ja sehr emotional getroffen. Also ich war so emotional, das hätte ich mir selber gar nicht vorstellen können, dass das mich so mitnimmt. Und es war tatsächlich einfach sehr unfair, wie es entstanden ist. Ich fand die Entscheidung, mich zu nominieren, einfach nicht fair, weil es nicht an meiner Antwort gescheitert hat, sondern genau ganz im Gegenteil. Hätten wir meine Antwort genommen, wären wir wahrscheinlich als Gewinnerteam da rausgegangen. Und deswegen hat mich das jetzt einfach so geärgert. Mittlerweile geht es mir gut damit und ich sehe auch irgendwo das Positive. Das Einzige, worüber ich dann traurig war, ist Claudia dann alleine im Haus zu lassen und sie halt nicht mehr so unterstützen zu können. Das habe ich halt damals auch sehr mitgenommen, weil ich der Meinung bin, dass sie halt ziemlich fertig gemacht wird. Und das war echt emotional auch sehr mitreißend.
Das fand ich auf jeden Fall auch schön von euch, dass ihr euch da so ein bisschen vor sie gestellt habt, weil ich das auch als sehr unfair und auch so ein bisschen an den Haaren herbeigezogen empfunden habe, was vor allem Matthias und Desiree für einen Hass auf Claudia empfunden haben. Das ging dir auch so, oder? Du warst auch ein bisschen überrumpelt davon, was da auf einmal für Worte gefallen sind.
Ja, ich bin klar überrumpelt gewesen. Man hat da auch von Anfang an hat sozusagen Lanikia ihre Show komplett, sag ich mal, ernst genommen und abgezogen. Und es ist halt manchmal echt fraglich, warum man sowas einfach macht. Es ist einfach unverschämt auch gewesen. Und ich meine, die beiden kennen sich ja, Claudia und Desiree. Die beiden haben sich vorher gekannt. Desiree hat bei Claudia eingekauft und verhält sich einfach komplett widersprüchlich. Und es ist halt auch, ja, es ist halt ein richtiger Krieg gewesen und ich finde Hass nicht so schön. Also egal für welches Geld der Welt, würde ich keinen Menschen so fertig machen, dass er da mit psychischen Schäden irgendwie rausgeht oder so.
Warst du von Desiree eingeschüchtert und hast du dich darüber gewundert, dass sie die Situation selbst so anders eingeschätzt hat, als sie vielleicht war?
Ja, teilweise war man dann schon eingeschüchtert. Man lernt ja gerade erst da in der ersten Woche so die Menschen wirklich kennen. Aber ich konnte sie einfach gar nicht einschätzen. Als wir sie mich das erste Mal so begegnet sind im Haus, fragte sie mich, ob ich mit ihr irgendwelche Schminktutorials machen kann und ihr helfen kann. Und also war eigentlich sehr, sehr nett. Desiree ist für mich ein Charakter, der einem ins Gesicht lacht, aber im gleichen Atemzug, sobald umdreht, einem auch das Messer so richtig in den Rücken sticht.
Jemand, von dem du vielleicht auch ein bisschen enttäuscht warst, zumindest hat das jetzt gerade eben in dem, was du ganz am Anfang gesagt hast, auch schon ein bisschen den Anschein gemacht, war, glaube ich, Basti, weil ihr habt euch wahnsinnig gut verstanden, ihr habt euch zwischendurch fast verliebt angestrahlt, fand ich, und dann hat er ihr hattet irgendwie einen guten Vibe, oder nicht? Oder war das, habe ich das falsch gesehen? Als du ihm da den Pickel aufgemacht hast und so, das war noch romantische Szenen.
Es ist so romantisch, jemandem einen Pickel aufzunehmen. Oh mein Gott. Nein, wir haben uns wirklich sehr gut verstanden. Ich habe auch den Miracle Morning mitgemacht. Basti und ich hatten sehr viele intensive Gespräche über Zukunftspläne, über Ansichten im Leben. Er ist ja auch genauso orthodox, also ich bin griechisch-orthodox und er ja auch. Und es gab halt viele Gemeinsamkeiten, ne? Muss ich schon sagen. Und das hat uns natürlich auch, sag ich mal, eng zusammengebracht. Und wir waren auch immer ein gutes Team und haben da super miteinander agiert. Und ich war am Ende, und das sage ich Ihnen ja auch, schon enttäuscht über diese Entscheidung, die er getroffen hat.
Kannst du dir denn vorstellen, woran es lag, dass er dich nominiert hat?
Naja, wir sind ja halt alle dort Konkurrenten, ne? Und vielleicht hat er in mir eine größere Konkurrenz gesehen als in Carina. Ich weiß es nicht. Aber ich denke auch, dass bei ihm damit zu tun hat, dass er Carina halt auch schon vorher kannte und die beiden eben befreundet sind.
Wir sind jetzt schon ein bisschen in den Abgründen angelangt der menschlichen Psyche. Ich wollte aber noch mal ganz kurz zurückgehen. Du hast ja gesagt, du hast den Miracle Morning mitgemacht. Du bist also einer der wenigen Menschen auf der Welt, die mit Basti Jotta selbst den Miracle Morning, glaube ich, sogar zweimal mitgemacht haben. Ne? Wie fühlt sich das an?
Ich finde den Miracle Morning sehr gut. Es gibt einem ein sehr, sehr gutes Gefühl, wenn man einfach in dem Ganzen halt auch drin ist, wenn man auch ein bisschen daran glaubt und es nicht belächelt. Man muss es einfach mal selber versuchen. Und man kann ja auch seine eigenen Worte nutzen und man kann es sich auch selbst so gestalten. Aber der Glaube an einem selbst, der ist so wichtig und sich das jeden Tag vor Augen zu führen, finde ich eigentlich eine ganz, ganz gute Sache. Ich glaube, jeder macht es auf seine eigenen Art und Weise. Und die einen vielleicht auch versteckt und die anderen öffentlich.
Steht ihr noch in Kontakt oder stehst du mit anderen Kandidaten noch in Kontakt?
Ja, ich stehe mit einigen Kandidaten in Kontakt. Also ich bin sehr, sehr eng und gut mit Claudia Obert befreundet. Wir haben uns auch privat schon getroffen, mehrmals. Ich kannte Claudia schon vorher. Ich habe sie auf Veranstaltungen schon mal getroffen. Und man kannte sie von dem von diesem Button bei Stefan Raab, No Campari, No Party.
Stimmt, ja.
Die Äußerung, when I fuck, die kannte man auch schon. Es gibt halt so Dinge, die man einfach kennt.
Du hast jetzt gesagt, du hast dich gefreut, Claudia zu sehen. Gab es irgendjemanden, bei dem du dich außer vielleicht Desiree erschreckt hast, als er da war? War es zum Beispiel so, dass also für die Zuschauer kam es, glaube ich, ein bisschen so rüber, dass Ronald so ein bisschen schlüpfrig sich an die Frauen so ein bisschen rangemacht hat, gerade an die jüngeren Frauen, an dich und an Carina auch. Hast du das auch so empfunden oder war das für dich nicht so schlimm?
Also, ja, der Herschel ist eine ganz spezielle Person. Man muss halt damit umgehen können und jemanden Grenzen setzen können. Das habe ich halt gemacht. Er war sehr, sehr nett zu mir und ein Gentleman. Aber ich habe mich da auf nichts weiteres, sage ich mal, eingelassen. Und das hätte ich auch nicht. Also so, er ist halt ein Charmeur, ne? Also schockiert ist man klar im ersten Moment, weil man einfach die Person nicht kennt und weiß nicht, was auf einen zukommt. Aber ich konnte mit der Situation umgehen und habe es auf die leichte Schulter genommen. Er hat mich halt nicht belästigt, sag ja. ich mal. Und wenn es so irgendwie zu so einer Situation kam, dann habe ich ihm schon Signale gesendet. Einfach, weg, also von mir gehalten.
Sehr gut, ja. Wir kommen vielleicht nochmal kurz zu deinem Auszug. Du hast ja schon gesagt, du warst sehr, sehr emotional und du hast vor allem eine Sache gesagt nach dem Auszug, die, glaube ich, für viele Zuschauer ein Fragezeichen war. Du hast, als du ausgezogen bist, gesagt, Tobi wäre fake. Was genau meintest du denn damit?
Tobi ist für mich in dem Sinne insofern fake, weil ich ganz genau weiß, was er damals bei Big Brother für eine Show abgezogen hat mit Janine. Und
ja.
Jetzt hat er sich in seiner Entscheidung einfach gegen mich entschieden. Er hat mich ja ausnominiert, weil er sagte, er hätte eine engere Verbindung zu Janine und was auch immer. Ich glaube, das ist ein Move gewesen, um sich in der Öffentlichkeit zu schützen und nochmal einfach zu beweisen oder sich das Ganze mit Janine einfach versuchen zu retten. Er hat versucht, es irgendwie zu retten und das ist für mich fake. Genauso, was Janine für Informationen mit uns geteilt hat. Er hatte keinen Kontakt zu seinem Vater, das geht mich eigentlich gar nichts an, aber er hat Kontakt zu seinem Vater und macht halt einen auf diese Nummer, dass es er dass der arme kleine Papi ist, mit dem irgendwie jeder Mitleid hat und so. Und er meinte, es ist nicht böse mit Janine, aber im Endeffekt hat er faustdick hinter den Ohren und hat für mich einfach eine Show abgezogen, die ich halt nicht gerecht fand.
Du hast das Gefühl, er ist berechnend.
Ja, das ist er.
Vielen Dank für das Gespräch und deine ausführlichen Antworten. Das hat mich sehr gefreut, mit dir zu sprechen. Ich habe noch eine letzte Frage.
Klar, gerne.
Du hast jetzt bei 3 Reality-Formaten teilgenommen. Beim Bachelor, bei Promi Big Brother und bei Promis unter Palmen. Was war das Schlimmste für dich? Wo hast du dich am unwohlsten gefühlt?
Promi Big Brother war für mich das Schlimmste.
Und woran lag das?
Ich glaube, das lag an der Gruppe allgemein. Das war einfach so ein Flair ab und an, der einfach nicht angenehm war. Und klar, ich habe mich mit allen eigentlich gut verstanden. Es gab immer Höhen und Tiefen. Aber dieser Moment mit dem Chris, damals diese Beleidigung, dieses Asoziale, was man halt irgendwie an den Tag gelegt hat, fand ich halt ganz, ganz schlimm. Es waren irgendwie, für mich hat es einfach überhaupt nicht harmonisiert, diese ganze Gruppengestalt. Und dieses, ganze Spiel einfach. Ich würde sehr, sehr weit ausfahren, wenn ich das ausführlicher erklären würde, aber auch die, ich lasse es einfach.
Okay.
Das war für mich einfach nicht das schönste Gefühl und ich habe mich da nicht so wirklich wohlgefühlt.
Umso schöner, dass es für dich bei Promis unter Palmen eigentlich ganz schön war und an einem Zeitpunkt dann auch geendet ist, wo du gesagt hast, später wurde es vielleicht noch ein bisschen anstrengender, die Krallen wurden dann noch mehr ausgefahren, du konntest gehen, als es eigentlich noch schön war. Also eigentlich hast du ja da dann den perfekten Moment erwischt.
Ja, für mich war Promis unter Palmen wirklich eine sehr, sehr wunderschöne Zeit, auch wenn sie halt kurz war im Haus und in der Villa. Ich hatte meinen Spaß und ich habe mich mit den Menschen sehr gut verstanden. Wir waren auf einer Wellenlänge. Man kann halt nicht auch mit jedem befreundet sein oder mit jedem sich gut verstehen. Also Das ist eben meine Meinung. Die einen sagen einem mehr zu, die anderen nicht. Aber bei Promis unter Palmen konnte ich mich öffnen und war ich selbst. Und das Traurige und dass ich eben so traurig war, hat es mir nochmal bewiesen, dass es mich halt emotional sehr ergriffen hat. Bei Promi Big Brother wusste ich zum Beispiel, als ich rausgeflogen bin, hatte ich das im Bauchgefühl einfach, dass ich rausfliege und war mit dieser Entscheidung sehr gefasst und vielleicht auch innerlich irgendwo erleichtert, weil es mich echt fertig gemacht hat, wie der Chris mich halt da fertig gemacht hat und mich beleidigt hat. Und, ja.
Gut, Eva, ich bedanke mich für das Gespräch. Vielen Dank für das Interview. Danke, dass du bei uns im Podcast zu Gast warst. Und ich wünsche dir weiterhin noch gute Besserung und bis bald.
Ich danke auch und ich wünsche dir alles, alles Gute und bleib gesund.
Jo.
Das hat sehr viel Spaß gemacht.
Vielen Dank, mir auch. Bis dann. Tschüss. Ciao.
Ja, nettes Ding.
Ja, was würdest du nach dem Gespräch sagen? Ist sie eine Bitch oder nicht? Oder ein Luder.
Also ich finde schon lustig auf eine Art, dass man so beleidigt ist, dass man rausgewählt wurde. Das finde ich tatsächlich irgendwie lustig, weil ich meine, das wurde ja wirklich auf eine Art gemacht, wo man nicht sagen kann, ich meine, der musste sich halt entscheiden, ne? Der hat sich halt für Carina und gegen sie entschieden, der Jotta.
Ja.
Und das ist, finde ich, was, das kann man einfach so oder so finden. Oder sie fragt dann ja auch die Carina, wen würdest du nehmen? Und Carina sagt, weiß ich nicht. Und es ist ja ein fucking Spiel. Also wenn man jetzt mal richtig gut drauf wäre, würde man sagen, du, ich mag dich voll gerne, aber das ist hier ein Spiel. Und schwamm drüber. Aber das kann sie auf jeden Fall nicht. Also sie ist extrem persönlich angegriffen, wenn jemand sie nicht wählt, also nicht drin behalten will. Das verstehe ich tatsächlich nicht, weil es ist ein fucking,
aber ich glaube, das ist bei eigentlich allen da so, weil sich das so vermischt. Weil
nee,
Ernesto
nicht.
Ja,
nee.
Ernesto, ich glaube, Ernesto hat da den größten Abstand dazu, weil er aber auch noch nicht so tief in diesem Ding drin ist, dass man sagen könnte, diese ganzen Formate sind wirklich sein Leben. Also so jemand wie Carina Spack, die ist ja langsam,
ja,
die ist ja langsam so, nee, ein bisschen wie wie Wolfgang Barrow, der seit 25 Jahren den Bösewicht bei GZSZ spielt, der weiß vielleicht manchmal auch nicht mehr, wenn er nach Hause kommt, was jetzt überhaupt los ist. Und,
ja, aber Carina würde auch das immer sportlich nehmen. Ja, aber Carina würde das auch sportlich nehmen. Und auch Janine hat das sportlich genommen, nur bei Tobi nicht. Das ist aber auch ein besonderer Fall, weil da hatte sie im Gefühl, der will die halt loswerden aus privaten Gründen. Und dann ist es ja auch okay, wenn man sich privat angegriffen fühlt. Aber ich fand das tatsächlich etwas seltsam. Und dass sie da so sauer war und dass sie dann sagt, der Tobi ist so falsch.
Ja.
Das fand ich wirklich so, das get ich nicht, I don't get it.
Das muss ich sagen, das habe ich auch nicht so richtig verstanden. Und ich war in dem Moment auch so ein bisschen sprachlos. Vielleicht liege ich auch komplett falsch, aber ich habe ihn wirklich als alles andere als berechnend wahrgenommen, sondern eben als, ne, wie, das habe ich jetzt schon oft gesagt.
Harmoniesüchtig.
Ja, genau, harmoniesüchtig und eben dann an der einen oder anderen Stelle eben nicht die Corleonis in der Hose hat, unpopuläre Entscheidungen zu treffen. So. Auch wenn sie vielleicht für ihn persönlich eigentlich besser wären. Also diese ganze Sache mit Janine, muss ich sagen, finde ich, das kann man ihm nicht vorwerfen, dass er das gemacht hat. Ich hätte das auch gemacht.
Nee, das ist doch ganz klar. Jetzt ist es so geil, wie dann der Schild doch sogar sagt, das bewahrst du ihr schuldig. Das warst du ja schon.
Aber ich finde es auch geil, dass er gesagt hat, ich hätte es nicht gemacht, aber du hast das Richtige getan. Das
fand nicht an deiner Stelle, sondern ich an meiner Stelle hätte es nicht gemacht. Hat er ja auch nicht. Er hat ja Eva da behalten wollen, weil sie so ein schönes rotes Kleid anhatte.
Ich habe das tatsächlich so verstanden, dass wenn Schill in der Situation gewesen wäre, seine Ex-Freundin rauswerfen zu können, hätte er es, glaube ich, gemacht. Also ich habe schon so verstanden.
Nein, er hat gesagt, das ist du in deiner Situation, musst es machen. Okay. Er macht es dann ja auch.
Ja.
Also er hat ja tatsächlich nach Äußerlichkeiten einfach die Eva weggegeilt da und irgendwie die Janine rausgeschmissen oder rausschmeißen wollen. Und ich fand die Szene tatsächlich ganz süß mit Tobi und Janine, weil sie auch so erleichtert ist. Und irgendwie war das so ein ganz persönliches Weinen. Und auch Tobi, wie er das dann alles so gesagt hat und wie die Claudia immer sagt, ich höre nichts. Und er sagt dann, hör jetzt mal zu und so ganz verzweifelt ist. Fand ich tatsächlich, aber wir springen, wir sind ja noch gar nicht beim Spiel gewesen, bei diesem gruseligen Spiel, wo ich tatsächlich verrückt geworden
wäre. Ich wäre auch verrückt geworden, total. Deswegen dachte ich auch, wir überspringen
Gott,
das, weil
genial.
Ich werde schon darüber nachdenken, wahnsinnig, ehrlich gesagt.
Ich muss an dieser Stelle einfach einmal sagen, wie genial, gestressten Muskelbergen mit Silikonbrüsten und überall Hyaluron reingespritzt, diese Rechenaufgaben zu geben, das könnte ich ohne Muskeln und ohne Silikonbrüste nicht. Ja. Ja. Und wer mich unfassbar überrascht hat, aber auch nicht, ist Carina, weil irgendwie kann man sich bei Carina vorstellen, die konnte ja richtig gut rechnen, die ist ja fast ein, also die hat das ja richtig gut gemacht, die hat das auch besser gemacht, als ich das könnte.
Ich kann auch nicht rechnen.
Ich fand schon, dass Carina richtig gut war. Ich kann schon sehr gut rechnen, aber ich nicht unter Stress. Also ich kann das nicht unter Stress. Unter Stress so Aufgaben, auch wenn sowas die Mutter von der Cousine, von dem Onkel, wer ist der Vater, könnte ich durchdrehen.
Ich kann dir unter Stress nicht mal sagen, wo links oder rechts ist, ehrllich gesagt.
Ja, genau. Also so wenn in Ruhe kann ich schon sehr gut rechnen, aber nicht, und das fand ich schon geil, und auch mit diesen Früchten. Oh mein Gott, das war wirklich ein Knoten im Gehirn. Und das fand ich schon, waren schon wirklich tolle Spiele,
ja,
fand ich.
Ja, finde ich auch. Wir sind jetzt quasi schon aufs Ende gesprungen und ich muss aber sagen, wenn wir jetzt darüber reden, dass Eva so enttäuscht war, dann könnte man vielleicht auch sich überlegen, dass sie vielleicht deswegen so enttäuscht war, weil sie hat ja 2 Stimmen bekommen von 5 möglichen, die sie da behalten wollten, und der eine hat sie da behalten wollen, weil ihr Kleid so schön fand, und die andere, weil sie mit ihr saufen wollte. Da fühlt man sich vielleicht auch ein bisschen benutzt.
Och Mann, dann kam die Claudia. Das war wirklich auch krass, dieses da schon. Ich meine, das geht ja in der nächsten Folge offensichtlich noch weiter. Aber das fand ich schon auch, wie sie immer gesagt hat, ich will mit uns immer so, nein, du musst sagen, wer rausfliegt. Dann nochmal das falsch machen. Aber ich finde das auch, ehrlich gesagt, wenn jemand die ganze Zeit so säuft, das ist schon auch mühsam.
Ja, ich man kann nicht so richtig gesagt, mit ihr verhandeln, dann, ne? Das ist so ein bisschen das Problem.
Und ich verstehe auch, dass man dann gar nicht mehr Bock hat zu trinken. Wenn jemand sich die ganze Zeit so doll betrinkt, hätte ich auch gar keine Lust mehr zu trinken.
Meinst du, alle anderen trinken jetzt nicht mehr? Hast du das so wahrgenommen?
Naja, sie sagt doch,
ach stimmt,
sie
sagt, ja, doch, stimmt.
Ich möchte, du bist die Einzige, die trinkt, das sagt sie doch. Deswegen will sie die doch da behalten.
Ja. Oh Mann, ich muss sagen, ich liebe Claudia Obert schon sehr. Das muss ich schon sagen. Also ich bin gespannt, wie das im weiteren Verlauf ist, ob sie mir irgendwann auch einfach wahnsinnig auf die Nerven geht. Aber im Moment kann ich es mir fast noch nicht vorstellen. Umso wahrscheinlicher ist es, dass es passiert, habe ich die Erfahrung gemacht. Aber ja, bis jetzt finde ich ihre Zitate wahnsinnig lustig. Ich habe gesehen, heute hat sie auf Instagram gepostet, dass jeder, der Schuhe bei ihr bestellt und sie schwört auf Gott, mit ihr ein Glas Champagner trinken darf.
Ja, die sucht einfach Leute, die mit ihr saufen.
Ja, ja.
Ach, meinst du, das ist ungesund?
Ob es ungesund wird?
Ob es ungesund ist, so viel zu trinken.
Ob es ungesund ist, so viel zu trinken. Du fragst für einen Freund, oder?
Ich frag, weil es im deutschen Fernsehen läuft und ich mir denke, das kann doch nicht schlecht sein, was die uns zeigen.
Das stimmt. Also ich finde Claudia Obert, die sieht ja auch super aus. Also ich finde, also normalerweise würde man ja denken, wenn man so viel Alkohol trinkt, vielleicht macht sie das auch nur, wenn sie im Fernsehen ist. Vielleicht ist das quasi
ja,
so ihr Fernsehen,
und
sonst ist sie super und auf Detox und alles
ja,
easy.
Ja, wenn
und
sie
so.
Jetzt Leute Schuhe verkauft und dafür jeder ein Glas Champagner mit ihr trinkt, also das ist dann auch außerhalb des Fernsehens. Glaube ich, halt wirklich ganz viel Genetik auch einfach, wie man aussieht. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es weitergeht. Es gab schon eine sehr juicy Aussicht auf das nächste Mal. Da wurde gesoffen auf jeden Fall mit Desiree Nick. Carina Spack gibt Kontra. Ich bin super gespannt, wie es weitergeht.
Was ich immer an so
Formaten mag, ist, dass die Charaktere, die man am Anfang immer so in Stein gemeißelt sieht, manchmal ändern die sich ja auch noch. Dann mag man plötzlich den, dann mag man den, dann mag man den. Also ich bin wirklich sehr, sehr gespannt, wo uns das noch hinführt. Es ist auf jeden Fall sehr vielversprechend. Und ich freue mich sehr, dass wir Teil dessen sind. Und wenn ihr noch mehr von uns hören wollt, dann geht doch einfach auf Podimo. Dort könnt ihr unser Niemand muss ein Promi sein Extrablatt euch anhören. Da reden wir gerade über Laura und den Wendler, über die Doku. Und wir reden unter anderem, redest du mit Vis-a-vis zusammen über Temptation Island. Und es gibt noch ganz viele, bestimmt, ich weiß nicht, keine 30, 40 Sonderinhalte, die ihr euch da anhören könnt. Deswegen geht zu Podimo und geht in unsere Gruppe Niemand muss ein Promi sein Ultras und guckt mit uns nächsten Mittwoch zusammen die nächste Folge von Niemand muss ein Promi sein. Quatsch von Promis unter Palmen. Wir pfeifen auf euch, wir freuen uns auf euch. Ich hab euch lieb.
Ich euch auch. Und dich. Mach's gut.
Ich dich nicht. Doch, ich dich auch.
Bis
ich hab dich auch lieb. Bis dann.
Tschüss.
Ciao.
Das war Niemand muss ein Promi sein. Der Klatsch und Tratsch Podcast mit Dr. Elena Gruschka und Max Richard Lessmann-Gonzalez.